Erstmal ganz kurz was zu mir. Mein Name ist Rainer Grimm. Ich habe eine längere Historie bei Science Computing, war zeitweise für DeFIS verantwortlich und seit 2 Jahren bin ich selbstständig. 3 Viertel rund um C++, 1 Viertel rund um Python. Ich gebe nur Schulungen. Ich mache eigentlich nur noch das, was mir Spaß macht. Das ist auch ein Ziel. Okay, Schulungen. Ich gebe im C++-Bereich insbesondere relativ viel Schulungen zu Leuten, die relativ gut schon C++ kennen, also 10, 15 Jahren in der Sprache drinstecken. Und trotzdem passieren denen wahnsinnig viele Fehler, gerade wenn ich über Concurrency rede. Und da möchte ich ein paar so Sachen erzählen, die so typisch sind. Die ganz bösartigen Beispiele lasse ich jetzt außen vor mit atomaren Variablen. Aber schauen wir mal. Wir hatten hier sozusagen eine Historie in C++. Jetzt bin ich bösartig und wer nicht? Jetzt weiß ich, dass jeder geantwortet hat, okay. Super. Also manche sagen es ein bisschen C++-lastig, aber dann erkläre ich ungefähr, um was es geht und dann ist es auch klar, dann müsst ihr auch die Sprache nicht dran verstehen. Ja. Ich wollte ursprünglich was zu 4 Bereichen sagen, der 4. Bereich ist rausgeflogen, weil es gibt eine parallele Version der STL, aber bis jetzt hat die noch keine implementiert richtig. Die gibt es seit 2017. Da kann ich nichts über Best Practices sagen, das gibt es ja noch nicht. Okay, allgemein, so dämlich das klingt, Concurrency ist höllisch schwierig. Drum macht man Code-Reviews oder macht sie Code-Reviews. Das ist ein Beispiel, das ich gerne in Schulungen zeige. Kann man es einigermaßen lesen? Gar nicht. Können wir das irgendwie...
Ich weiß nicht, man kann... Ich habe nicht mir angeschaut, ob man da was umdrehen kann.
Also nicht natürlich schlecht. Was mache ich jetzt?
Also einfach nur... Ich weiß nicht, wie es angezeigt wird, aber vergrößern an sich?
Es ist ein PDF. Ich weiß nicht, was ich da groß vergrößern soll.
Mit welchem Viewer?
Im Viewer und dann groß machen.
Ja. Ocular.
Ja, da ist schon oben das Plus.
Da gibt es ja noch was Minus.
Ich bin gerade überlegen, was ich tue, ehrlich gesagt. Ich war jetzt gerade gar nicht.
Rainer, guck mal, Plus-Minus-Zeichen, diese Ding einfach drucken mal.
Wenn du mir sagst, wo das Plus
in der Mitte war. In der Mitte ungefähr.
Genau, da diese Buttons.
Ja,
okay, die Idee ist einfach, ich will es euch ganz einfach skizzieren. Das ist ein Programm, das ich in Schulungen, also es geht jetzt gar nicht so prinzipiell darum, dass ihr das Programm versteht, ich skizziere es trotzdem. Das ist ein Programm, das ich in Schulungen Leuten zeige, die 15 Jahre lang C++-Erfahrung haben. Ich gehe raus aus der Schulung, schnapp mir schnell einen Kaffee, weil ich will den ja Zeit geben und sage, da ist ein Database drin, da ist ein riesiges Problem drin. Leute, die ziemlich viel Erfahrung C++ haben, nur 5% der Leute finden das Database, das total offensichtlich ist. Darum sage ich, bei dem schwierigen Zeug müsst ihr Code-Reviews machen. Das ist so Best Practices. Okay. Was mache ich hier? Ich versuche es mal von rechts nach links zu machen. Ich starte hier ein paar Threads. Ein paar Threads schreiben was. Ein paar Threads lesen was. Was lesen sie, was schreiben sie? Ich tue es mal kurz umschreiben. Es geht um ein Telefonbuch. Es gibt ein paar Leute, die lesen das Telefonbuch, es gibt ein paar Leute, die schreiben das Telefonbuch, also ändern sie. Das Telefonbuch ist die kritische Variable, die muss geschützt werden. Es darf nicht gleichzeitig einer lesen und schreiben, weil sonst ist es ein Database. Database ist undefiniertes Verhalten. Ich nenne es immer Catch-Fire-Semantik. Selbst euer Rechner kann ein Feuer aufgehen. Also es kann alles passieren, ihr wollt kein Database haben. Gleichzeitig lesen und schreiben. Okay, ich habe ein Telefonbuch und jetzt weiß ich, dass ein Telefonbuch viel häufiger gelesen wie geschrieben wird. Daher sage ich, es dürfen viele Leute zu gleichen Zeitpunkt lesen, aber nur einfach schreiben. Also ich gruppiere das ein bisschen. Das nennt sich formalen Reader-Writer-Lock. Viele dürfen lesen, aber nur einfach schreiben, das ist exklusiv. Und das macht das Programm. Seht ihr hier, ich habe hier ein paar Lesende, Print Number und ein paar Schreibende, Add to Telebook. Die editieren das Telefonbuch. Und was tun die? Die, was dazu schreiben, die machen das hier. Add to Telefonbook. Die schnappen sich einen Mutex und schreiben den, zu dem Telefonbuch den Mensch mit dem Namen so und so und der Telefonnummer Tele hinzu. Was man halt beim Telefonbuch so macht. Und das ist exklusiv, weil das Ganze in einem Shared Timed Mutex, insbesondere diesem Mutex hier, gesichert wird. Und das Lesen ist unkritisch. Das ist ein geshared Log, das dürfen viele gleichzeitig verwenden. Und der Grund ist, dass ich das Telebog-Mutex in ein Shared Log reinpacke. Ich lese es vor, ich bin mir nicht sicher, ob ihr es lesen könnt. Und damit bedeutet das hier rein, dass diese Funktion mehrere Threads gleichzeitig ausführen dürfen. Ich nehme die Spannung vorweg. Was ist hier das Problem? Das hier, was wie eine lesende Operation ausschaut, ist eine schreibende Operation. Nur die meisten übersehen das. Der Indexoperator in C++ ist ein lesender Operator. Was macht es? So ist die C++-Semantik. Wenn ihr jemand von einem Telefonbuch abfragt, den es nicht gibt, was macht C++? Es legt ihn mit dem Namen an und den Default-Wert als Value. Telefonnummer wäre 0. Und damit ist das, was lesend ausschaut, nicht lesend, sondern modifizierend. Damit habe ich ja gleichzeitiges Lesen und Schreiben, damit habe ich undefiniertes Verhalten, damit habe ich Catch-Fire-Semantik und ihr braucht gar nicht weit über das Programm denken, es kann alles passieren. Wie gesagt, das ist ein Feature, das wir schon seit dem ersten Standard 98 haben. Aber man vergisst es einfach in solchen Zusammenhängen. Und man sieht es relativ schön in der Ausgabe. Schaut es mal her. Ich gehe mal eine Seite weiter. Was ich jetzt nur mache, wie komme ich da auf die nächste Seite jetzt? Schau mal. Nee, so geht es nicht. Vielleicht so. Ah, genau. Was ich nur mache hier ist, ich habe den Biane, der liest, von dem ich die Telefonnummer haben will, in der Reihenfolge nach vorne geschoben. Ich habe nur das Data Race sozusagen die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Das war schon immer da, das Problem. Und wenn ihr jetzt in die Ausgabe schaut, seht ihr, die Telefonnummer von Björn ist 0. An sowas sieht man es, da ging was vollkommen in die Hose. Kein Mensch hat die Telefonnummer 0. Warum hat die Telefonnummer 0? Weil ich ihn Björn abfrage, bevor er existiert. Und damit wird er angelegt, mit dem Defaultwert 0. Mir geht es jetzt gar nicht um das Beispiel. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, dass ich erfahrene C++-Leute habe, die 15 Jahre schon mit dem Zeug rumarbeiten und die vergessen haben, dass der Indexoperator modifiziert ist. Und damit habt ihr ein Programm, über das ihr gar keinen Sinn mehr macht zu denken. Drum Code-Reviews. Jetzt mache ich mal was ziemlich Dämliches. Wenn ihr das nicht hundertprozentig lesen könnt, ist vollkommen egal. Ich erkläre es euch. Ich erzeuge einen Vektor von 100 Millionen Elementen von Zufallszahlen. Das macht es hier, nicht mehr. Vektor mit 100 Millionen Elementen, zufällige Zahlen drin. Was will ich machen? Ich will meine vier Cores ausreizen. Ich will die Elemente des Vektors addieren. Und ich will messen, hey, wie schnell kann ich das mit vier Cores? Ich habe ja vier CPUs. Um einen Referenzwert zu haben, was mache ich als erstes? Ich tue es single-threaded. So dass ich immer weiß, wenn ich es multithreading mache und ich bin langsamer, ich mache was furchtbar falsch. Immer bevor er optimiert, sollst du mal den Baseline setzen. Okay, das ist der Single-Threaded Case. Okay, ich nehme Stud Accumulate, ich gehe von Beginn bis Ende und ich addiere es hier drauf. Das kommt halt raus, wenn ich 100 Millionen Zahlen addiere und ihr seht, das dauert ungefähr 0,06 Sekunden auf meinem vermutlich zu Hause CPU. Wenn ich Performance-Tests mache, immer mit maximaler Optimierung. Das braucht ihr keine Angst haben, dass ich da euch falsche Zahlen liefere. Das war Linux-Rechner, Windows gibt die gleichen Zahlen, ich habe es auf Windows gemacht. Okay, jetzt weiß ich, was das Single-Threaded Case, was der mir liefert. Aber ich habe doch vier Cores. Die Regel nennt sich aber minimiere Teilen. Gegen diese Regel verstoße ich jetzt massiv. Jetzt mache ich es mit vier Threads. Ist es zu klein? Was mache ich? ich habe hier eine Summationsvariable und weil das die kritische Ressource ist, tue ich die durch einen Lockguard schützen und dann addiere ich immer erst das IT-Element drauf. Peter lacht nicht. Ich addiere drauf. Super, ne? Ich habe 4 Cores, ich mache das von 4 Threads. Das hört sich super an. Ich muss ja natürlich synchronisieren, ich muss nur die Addition synchronisieren. Was ist die Performance? Das ging Faktor 50 nach hinten. Was ist das Problem? Das Gegenteil von minimalen Teilen, ich habe maximales Teil gemacht. Aber ich kann es ja besser. Ich habe ja atomare Variablen. Lacht nicht, ich werde schneller, Peter. Wie viel schneller war ich? Jetzt mache ich es mit der atomaren Variable, die ist atomar, das steht hier nicht dran. Das heißt, ich kann unsynchronisiert drauf addieren, weil ich weiß, ich habe die Garantie, dass es eine atomare Operation ist. Ich mache es einmal in dieser Variante und einmal in dieser, das soll euch jetzt nicht interessieren. Naja, ich werde schon ein bisschen schneller, Faktor 3, aber ich bin immer noch weit unter dem Single-Threaded Case. Ich habe zunächst das 1 erreicht. Mein Rechner macht den Raum viel wärmer. Also der muss richtig schaffen. Das ist der schönste aller Seiteneffekte vom Programm, das nichts Vernünftiges macht. Der Raum wird warm. Okay. Minimiere Teilen, habe ich die Regel genannt. Und genau das mache ich hier. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Und jetzt mache ich es so. Jetzt schaut es mal. Jeder Thread summiert erstmal auf eine lokale Variable. Das heißt, ich habe so einen großen Vektor, wo ich zusammen addieren will. Und ich sage, ich habe 4 Cores, dann mache ich das erste Viertel für ein Thread, das zweite Viertel, dritte und vierte Viertel. Ich mache es mal lokal. Das kann ich mit der normalen Stack-Variable wie hier machen. Das ist vollkommen Schnurz, das ist Thread Safe. Und dann muss ich nur die 4 Werte zusammen addieren. Das muss ich synchronisieren. Ich habe praktisch 4 Synchronisationen und nicht, wie viel waren es, 100 Millionen? Deutlich mehr auf jeden Fall. Und jetzt ist vollkommen Schnurz, ob ich hier eine atomare Variable nehme, Thread lokale Variable, was ich hier nehme, ist vollkommen Schnurz. Das ist so wenig Synchronisation, das spürt man gar nicht. Und jetzt bin ich deutlich besser. 0,028. Ich zeige nochmal den Überblick aller Zahlen. Ich gehe mal wieder in groß, in Hoffnung, dass es jetzt wieder geht. Können Sie das lesen? Das war der Single-Threaded Case. Das war der Case, wo ich jeden Thread so lange lokal arbeiten habe lassen, wie es geht. Und dann erst den letzten Augenblick synchronisieren. Weil synchronisieren müsst ihr vermeiden, bis zum geht nicht mehr. Das ist teuer. Alles gut? Wieso steht da ein Fragezeichen?
Ist ja sichergestellt, dass wenn man synchronisiert, dass alle 4 Threads mit dem Rechnen fertig sind?
Das habe ich sichergestellt. Auf das bin ich jetzt nicht eingegangen. Das habe ich sichergestellt, ja. Es kommt übrigens immer der gleiche Wert raus. Das soll jetzt kein Beweis sein. Aber das ist ein guter Hinweis. Aber nee, ich habe es sichergestellt durch einen Join-Aufruf. Wieso ist nicht alles gut? Nochmals, ich habe so einen langen Vektor. Jeder Thread kann vollkommen für sich alleine arbeiten. Da gibt es gar keine Synchronisation. Da gibt es nur 4-mal einen Log oder was weiß ich was macht, um zu synchronisieren. Ich erwarte eine 4-fache Performance. Und was habe ich hier? Doppelt so schnell ungefähr. Ich habe extra ungenaue Zahlen geschrieben. Mir geht es nicht darum, genau zu messen. Mir geht es ums große Bild. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Wisst ihr, was für eins ich habe? Ja, im Endeffekt ja, aber noch ein bisschen anders. Also, ich gehe noch mal einen kleinen Umweg. Ich habe es nicht verstanden. Und jetzt habe ich meine CPU-Auslastung angeschaut. Ich habe geschaut, was tun denn meine CPUs? Das ist rein ein rechenintensiver Job. Addieren ist nur rechenintensiv. Dann hätte ich mal erwartet, dass jede CPU auf 100% hochgeht. Aber es passiert damit. Was ist das Problem? Zu ewig Cache, beziehungsweise du hast recht, sorry. Ich habe mein Bottleneck, alle lesen vom Hauptspeicher. Der Hauptspeicher liefert mir die Daten nicht schnell genug. Mein limitierender Faktor ist der Hauptspeicher. Und ich bekomme die einfach nicht schneller. Ich könnte auch 20 CPUs draufschmeißen. Ich kriege die Daten nicht schneller. Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit Performance und Multithreading und so, keine Annahmen dürfen messen. Das ist das Problem. Also im Prinzip hätte es auch gleich eine zwei CPUs draufgeschmissen hätte. So ein Bauchgefühl. Das hätte gleich nicht Fall. Oder ich habe ja auch halt zwei RAMs. Das liegt. Okay. Das ist das Problem. Also die Caches sind da, die cachen das gut und die speichern die Werte zwischen, tut alles so mit Cache-Lines und so. Das tut so wie erwartet, aber das Problem ist das hier. Ein Bottleneck. Dann, nächste Ding, wo man aufpassen muss, minimier warten. Das ist eine ganz einfache Regel, aber da gibt es eine sehr schöne Schlussfolgerung draus, auf die will ich hinaus. Amdahl's Law, das haben viele von euch schon gehört. Amdahl's Law gibt euch einfach einen Hinweis darauf, wie viel schneller euer Programm maximal sein könnte. Das ist ganz einfach. Überlegt euch, wie viele Prozente eures Programms sequenziell ausgeführt werden dürfen, wie viel parallel. Und das parallel geht gegen 0 und sequenziell bleibt sequenziell. Das heißt, wenn die Hälfte meines Codes parallel ausgeführt werden kann, kann ich maximal doppelte Performance erreichen. Da kann ich auch tausende CPUs draufschmeißen. Wenn 90% meines Codes parallel ausgeführt werden kann, kann ich eine zehnfache Performance erwarten. Schneller wird es nie gehen. Und was ich sehr schön finde, ist dieser Graph, der bei Google drin ist. Ich lese es mal vor, oder könntest du es lesen? 95% parallel, 90%, 75% und 50% parallel. Was ihr hier seht, ich erkläre es mal ein bisschen, ist, wenn 50% eures Codes parallel ausgeführt werden können, erreicht so ein Peak bereits mit 16 CPUs. Mehr braucht ihr gar nicht draufschmeißen. Wenn ihr dagegen hochparallelisierbaren Code habt, wie hier zum Beispiel grün, 95%, was bedeutet 20-fache Performance-Verbesserung, dann erreicht so ein Peak erst bei 2048 Rechner. Das finde ich einfach interessant. Je paralleler euer Code ist, desto mehr Sinn macht es, CPUs drauf zu schmeißen. Nicht? Könntet ihr euch das sparen. Und das finde ich als interessantere an diesem Bild. Nicht anders los und diese Schlussfolgerung. Okay. Weiter geht's. Wer kennt Thread Sanitizer? Frage ich mal ein bisschen dämlicher. Wer kennt Wildgrind? Zwei müssen natürlich ja sagen. Ich habe mal vor langer Zeit einen Vortrag halten bei SMC, vor 15 Jahren. Das setzt auf Thread Sanitizer auf. Das ist genial, das tut es mittlerweile built-in im GCC, ich glaube seit 4.8 zurück und im Clang seit 3.2. Ui, mein Ton ist weg.
Ja, kann natürlich sein, dass die Batterie jetzt aufgegeben hat.
Und man hört schon mal aus.
Da ist keine Batterie, sie nichts genau. Du kannst es richten und ich rede einfach direkt weiter, ist das okay?
Ja.
Also ich rede so und so weiter.
Naja, was kann man anders machen? Ne?
Was kann man anders machen? Improvisieren wir. Also, wenn ich zu laut rede. Also
ich weiß nicht, ob die Dinge aufnehmen, aber für den Fall, dass sie aufnehmen, das ist natürlich fein, wenn du hier stehst.
Und ich will doch nicht am Platz fixiert sein.
Naja.
Ich lebe. was ich sagen wollte war, ein geniales Tool. Das Tool entdeckt zur Laufzeit Data Races. Also bösartiges Lesen und gleichzeitig Schreiben. Es setzt auf dem Hellgrind von Wellgrind auf. Und das ist built-in in die neueren Tools. Es gibt, soweit ich weiß, auch mittlerweile einen Windows-Port, also Microsoft-Port. Und jetzt schaut es mal her. Hier habe ich ein ganz dämliches Data Race. Wer sieht das? Ich habe eine Variable. Ich starte zwei Threads und die greifen gleichzeitig modifizierend drauf zu Data Race. Ein ganz simples Programm. Und wenn ich das jetzt mit Thread Sanitizer übersetze, hier seht ihr es. Ich linke nur gegen F Sanitizer gleich Thread. Wenn ich das mache und das ausführe, ihr seht es leider nicht, steht dran Thread Sanitizer Data Race an welcher Zeile. Der hat es rausgefunden, dass gleichzeitig das Lesen und Schreiben stattgefunden hat. Das ist built-in. Ich meine, ihr verwendet jetzt GCC und Klang, davon gehe ich aus. Das Programm wird natürlich langsamer, das Programm wird größer, aber um das geht es nicht. Das erste Ziel soll ein richtiges Programm, das zweite schnell sein. Thread Sanitizer. Hier habe ich noch ein anderes Programm, das könnt ihr wieder nicht lesen, aber ich skizziere es mal ein bisschen. Das ist eine Lösung, die sie mir häufig in Schulungen anbieten, wenn ich ihnen Condition-Variablen erkläre. Was habe ich? Ich habe zwei Threads, die miteinander Ping-Pong spielen. Es gibt eine Variable Data Ready. Ein Thread setzt die auf True, ander setzt die auf False. Der erste Thread setzt sie auf False. Dann benachrichtigt er den anderen Thread, Notify One, und der wartet mit Wait hier drauf. Wait. Und dann läuft der weiter, setzt sie auf False und dann benachrichtigt er wieder den anderen. Und weil ich ja meine CPU, mein Spiel irgendwann abbrechen will, habe ich einen Counter definiert, der mir sagt, oh shit, ich weiß jetzt falsch, also ist ein bisschen kompliziert hier. Der Counter definiert und der mir sagt, höre auf, wenn es mehr wie 50 Ballwechsel sind. So ein typisches Beispiel von Condition Variable. Einer sagt, ich bin fertig, benachrichtigt den anderen, der sagt, ich bin fertig, benachrichtigt den anderen und gleichzeitig setzt eine Variable True, False, True, False. Ich nenne es Ping-Pong. Hier ist ein Data Race drin. Warum? Weil Counter hier gleichzeitig inkrementiert wird und hier gelesen wird. Das ist ein Data Race. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, und das findet mir in Schulungen keiner, wenn ich das jetzt laufen lasse, seht ihr es hier. Es geht los, Beginn, False, True, also das Spielchen geht los, und dann sagt das Thread Data Race at Line so und so set False. Dann sagt er mir genau, ob gleichzeitig das Lesen und Schreiben stattgefunden hat. Wieso klickt das jetzt auch noch?
Okay.
Bitte?
Ja, warum macht es das? Wer von euch ist das?
Okay. Ich glaube, ich werde heute sabotiert.
Ja,
aber seht ihr, hier geht es falsch zu weiter. Der zeigt euch das an. Und das ist ganz einfach. Ich habe es mal das Threading-Programm. Ihr übersetzt es mit dem Flag und dann lasst es laufen. Und der detektiert so Laufzeit-Data-Races. Und der macht es relativ gut. Nochmals, das Zeug ist höllisch schwer. Concurrency. Ich zeige nur ganz einfache Beispiele. Und ihr seid wahnsinnig gut damit bedient, wenn ihr jedes Mittel, das ihr finden könnt, ausnutzt, um zu checken, ob eure Programme das tun, was sie tun sollen. Und nur weil sie es heute tun, heißt es, das Richtige tun, heißt es so lange, dass sie es morgen tun oder auf einer schnelleren CPU tun oder mit einem anderen Optimierungsfleck tun. Das muss richtig sein. Alle diese potenziell 5 Milliarden Ausführungen, ich spinne jetzt ein bisschen, muss Data Race Free sein. Wenn eine davon falsch ist, hat das Programm ein Problem. Hier geht es nicht um Wahrscheinlichkeit, da geht es um das potenzielle Problem. Okay, schon wieder so ein kleines Bildchen. Das ist ein geniales Tool, schreibt es euch bitte auf. CPPMEM, wer kennt das? Das ist ein geniales Tool. Was macht es? Das ist in der funktionalen Programmiersprache geschrieben. Und was macht es? Ihr gebt einer Pseudonotation so kleine Codeschnipsel. Ich zeige es euch gleich dann größer. Und das führt euch alle possible Interleavings aus. Also was weiß ich, wenn ihr zwei atomare Variablen habt, gibt es 8 verschiedene Ausführungsreihenfolgen und ermittelt zu jeder Ausführungsreihenfolge, erstellt euch einen Graph, der mit Graphis dargestellt wird und ihr könnt sagen, was euch interessiert. Synchronize before, Dependency Order, Read from, Modification Order. Und dann erzeugt es euch einen Graph, wie gesagt, die zeigen gleich einen Groß. Und dann kriegt ihr raus, in welcher Reihenfolge diese 4 Instruktionen jetzt ausgeführt wurden. Und wenn ihr die verstanden habt, geht ihr hier zum Next Candidate. Ein geniales Tool. Das Tool kennt einfach das C++ Memory Modell, so heißt es formal. Und es führt alles aus. Und wenn irgendwo ein Bug ein Riesenproblem ist, dann sieht ihr sowas Gelbes, wie hier DR, die steht für Data Race. Und was ihr wisst, was es ist, ist klar. Jetzt zeige ich euch ein Programm und das zeige ich. Und das Programm habe ich schon mal vor 600 Leuten vorgeführt und habe mich so auf die atomaren Variablen konzentriert, dass ich das Data Race übersehen habe. Dann kam einer von den Zuhörern auf mich zu und danach sagt, da ist ein Data Race drin, probier es mal aus mit CPPMEM. Seitdem verwende ich immer CPPMEM, bevor ich was zu atomaren Variablen erzähle. Ich traue dem Zeug nicht wieder. Das ist aber ein ganz einfaches Data Race. Mittlerweile würde ich es vielleicht sogar sehen. Hier, schaut mal. Ich habe hier 2 Threads. Einer schreibt, einer liest. Ich habe hier eine atomare Variable und jetzt kann es passieren, dass das Lesen x hier mit dem Schreiben hier x oben gleichzeitig passiert, was ein Data Race ist. Ganz einfach. Das übersetze ich jetzt in CPPMEM-Syntax. So kann ich das dann hier, schaut mal, hier in das Tool hier eingeben und ausführen. Das ist eine vereinfachte Threading-Syntax. Das ist da alles, was zwischen den hier drin ist, ein Thread, das ist ein Thread und das ist ein Thread und das ist alles, was ihr machen müsst. Und jetzt führe ich es aus und bei dieser Ausführung seht ihr schon, I write not atomic x tau ist gleich 2000, ist ein Data Race mit read non atomic x gleich 0. Hier ist Data Race, da steht es drin. Jetzt könnt ihr durch alle Ausführungen durchdackeln, hier sind es nur zwei gewesen bei diesen einfachen Beispielchen, aber ich könnte es auch größer reinschmeißen. Jetzt könnt ihr an 20, 30 schauen und dann seht ihr genau, wie diese Ausführung ausgeschaut hat. Weil wieso ist Multithreading Currency so höllisch kompliziert? Weil die Potenz der Ausführungsreihenfolgen sowas von explodiert nach kurzer Zeit und das kriegt man nicht mehr auf die Reihe. Und mit Atomaren wird es noch viel, viel schlimmer. Wenn ich nachher noch Zeit habe, erzähle ich noch ein bisschen was zu atomaren Variablen. Also CPU-Mem, schaut euch das wirklich an. Das hilft euch auch, das CPU-Memory-Modell viel besser zu verstehen. Es wird mittlerweile in Amerika, also in Amerika, in Britannien eingesetzt, um den Leuten das Zeug zu schulen. So wird es entwickelt.
Ja, ja. Merkung dazu. Du hast ja mal einen Artikel geschrieben, glaube ich, über.
Ich habe 30 Blogartikel in Deutsch und Englisch dazu geschrieben, also nicht nur einen.
Ich habe das von mir auch angeguckt. Ich finde es wahnsinnig schwer zu verstehen, ohne eine wirklich detaillierte Erläuterung.
Das ist das Problem dann, dass es zum Uni-Unfall kommt. Aus dem Grund habe ich ja die Artikel geschrieben, weil ich eine Einführung machen wollte.
Und es ist wirklich, also auch, also man braucht wirklich eine gute Erläuterung dazu, um damit überhaupt was anfangen zu können. Also ich gebe dir recht, das ist super.
Also ist genial. Für mich ist das genial, schon cool, dass ich gerade kenne.
Für unsere komplexeren Beispiele war das einfach zu groß. Oder diese, wenn das mal Programm komplex,
dann
komplex
ist, dann hilft das nicht. Ja. Da geht's nicht. Der Punkt ist der, ihr bildet euch ein, Performance-Bottleneck zu haben, ihr setzt atomare Variablen ein und dann wollt ihr für kleine Stücke rausfinden und verifizieren, ob die sich wirklich so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Und dann ist das genial. Aber wenn es eine gewisse Komplexität übersteigt, geht es nicht mehr. Ich meine, die Anzahl der Ausführungsreihenfolge, die explodiert so wahnsinnig. Ich habe zwar ein Programm, zwei atomare Variablen, hier, dann frage ich in der Schule, wie viele Ausführungsreihenfolgen sind möglich? 24. Also, das explodiert furchtbar, man glaubt es nicht, was da an Kombinationsmöglichkeiten möglich ist. Und solche Tools visualisieren das. Wenn ihr euch ernsthaft damit beschäftigt, einigen wir uns auf ernsthaft, dann kommt es am Dennet vorbei. Also mir hat schon öfters das Leben gerettet, weil ich einfach auch was schaue und mal schaue, ob ich es richtig gemacht habe. Weil ich ziemlich viel Vorteil auch mit atomares Zeug erzähle. Okay, weite wichtigere, ganz einfache Regel, das Beispiel habe ich weggetan, weil es so einfach ist. Was ist ein Data Race? Ich habe schon öfters gesagt, mindestens zwei Threads verwenden zum gleichen Zeitpunkt eine gemeinsame Variable und mindestens ein Thread versucht, die zu verändern. Einfach gesagt, gleichzeitig lesen und schreiben. Das ist ein Data Race. Und die notwendige Bedingung für diesen Spaß ist geteilten Zustand und veränderlich. Nur da müsst ihr aufpassen, wenn es also schafft, keinen geteilten Zustand zu haben oder was ich hier empfehle, immutable Daten, konstante Daten, da gibt es keine Synchronisationsanforderungen. Es ist per se thread safe. Also, ihr wollt nie da reinkommen. In geteilten, veränderlichen Zustand, weil da müsst ihr potenziell dran denken, das zu synchronisieren. Weil sonst habt ihr das Problem von mir vorher, von meinem Telefonbuch. Das zweite ganz einfache Regel, ich hoffe, dass keiner so funktionalen Welt hier drin sitzt. Weil das sind einfach Ideen aus der funktionalen, doch jemand, oder? Das sind einfach Ideen, wieso die funktionale Programmierung so wichtig wird, weil die viel schönere Mittel anbietet, wie wir mit unseren altmodischen Programmiersprachen. Die zweite Regel ist, verwende reine Funktionen. Reine Funktionen, anders ausgedrückt, sind mathematische Funktionen. Sind Funktionen, die, wenn sie die gleichen Argumente geben, immer das gleiche Ergebnis zurückgeben. Die keinen Seiteneffekt haben. Sinus von 5 könntest du auch auf Maß ausführen oder in der Dunkelheit. Das wird immer das Gleiche zurückgegeben. Das hängt nicht von Environment ab. Und damit sind die absolut ohne Hintergedanken oder ohne Synchronisation, könntest du die in Thread-Programmen verwenden. Die könntest du sogar automatisch parallelisieren. Ich sage, oh nee, das ist dauert zu lang. Das lasse ich mal anderen Thread ausreden. Das hängt ja nicht vom Zustand ab, das ändert nichts am globalen Zustand. Das ist eine reine Funktion. Und die sind einfach wahnsinnig praktisch und die haben furchtbar viele Vorteile. Ihr könnt die Reihenfolge von diesen Aufrufen umsortieren, weil die geben ja immer das Gleiche raus. Ihr könnt es technisch machen wie Memorizen. Das heißt, ihr rechnet es ja einmal aus, beim nächsten Mal gibt es das Altergebnis aus. Sowas könntest du nicht mit der Funktion Random machen oder Timer, könntest du schon. Aber das ist natürlich blöd. Nein, das ist keine reine Funktion. Ich meine Random, die immer das Gleiche ausgibt. Okay. Und drum heißt Haskell Pure Functional Language, reine Funktionen. Also, die Sprachen haben da einfach von Pike auf schon eine riesen Abstraktion drin, die es viel einfacher machen. Weil es keinen gescherten, veränderten Zustand gibt. Punkt. Okay, jetzt gehe ich ein bisschen auf Multithreading ein. Es gibt in C++11 eine große Abstraktion über Threads, die gerade massiv in der Diskussion ist, gerade eben schon im Meeting in Rapperswil, das zu erweitern, aber trotzdem ist es eine riesen Abstraktion, das ist ein Task. Können Sie das da lesen, da hier? Das ist ein Thread. Den könnt ihr. Ich habe eine Variable, ich starte hier eine Lambda, ich starte hier ein Thread, die eine Lambda-Funktion hat und das Thread ziehe ich mir per Reference, weil mein Kinder-Thread soll diese immens anspruchsvolle Aufgabe berechnen, 3 plus 4. Dann warte ich, bis mein Kind fertig ist, join und dann kann ich das Ergebnis rausgeben. Das ist so, wie man es in C++ klassischerweise macht oder so, wie auch pthreads funktionieren würde. Demgegenüber gibt es was ganz Neues in C++11 und das ist Async. Ihr könnt es euch in erster Annäherung vorstellen wie ein asynchroner Funktionsaufruf. Ihr sagt es nur, berechne mir die Summe von 3 plus 4 und ich komme irgendwann, das heißt Future, in der Zukunft vorbei und hol mir den Wert ab. Du wirst ja bis dahin hoffentlich fertig sein. Also das nennt sich auch Promise. Der Promise verspricht mir in der Zukunft einen Wert zu liefern. Und das ist eine Abstraktion. Das ist die einzige Abstraktion, die in C++ von C++ in Multithreading-Ebene bleiben wird, langläufig. Da gebe ich mein Wort drauf, weil da arbeiten sie gerade dran, dass das linke Zeug, was wir nicht richtig können, rausfliegt. Beziehungsweise Implementierungsdetail wird. Muss sauber argumentieren. Was sind die Unterschiede? Jetzt habt ihr es gesehen. Was sind die Unterschiede? Die Unterschiede sind, hier habe ich beteiligte Erzeuger und Kinder-Thread. Hier nennt sich die beteiligte Promise und Future. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Hier bekommt der Erzeuger sein Ergebnis über eine gescherte, mutable Variable. Und damit beginnt der Riesenspaß. Ich habe hier zum Beispiel vergessen zu synchronisieren. Ich muss es hier nicht. Aber ich bin hier schon wieder ganz unkritisch. Also schon wieder im ganz kritischen Bereich. Hier dagegen ist das ganz anders. Das gibt es hier ein Promise und ein Future. Und jetzt gebe ich das bessere Bild. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Kommunikationskanal, Promise und Future, mit zwei Endpunkten. Der Promise schiebt was rein und der Future liest was raus. Und das ist alles. Und das Entscheidende ist, der Kommunikationskanal ist vollkommen sicher. Da kann keiner mal reinschauen und was modifizieren. Und durch das muss ich auch nicht synchronisieren. Dann Thread-Erzeugung, hier verbindlich und hier was ganz Interessantes. Hier wissen wir gar nicht, ob ein Thread erzeugt wird. Hier sage ich zum System nur, gib mir das Ergebnis zurück. Es kann im gleichen Thread passieren, es kann mal anderen Thread passieren. Es kann auf der GPU passieren, es kann mal Thread-Pool passieren und diese Entwicklung geht gerade los. In C++17, 20 ist gerade ein Rapperswil Standardisierungskomitee, das sind die Extended Futures. Gibt es eine riesen Diskussion, wie die ausschauen, aber da geht's hin. Da könntest du sagen, tu's aber auf der GPU, tu's aber auf dem vorallokierten Threadpool, tu's aber. Das wird alles kommen. Das gibt's hier nicht. Das geht nämlich gar nicht, weil ihr euch einbildet, alles händisch zu machen. Ihr müsst ein bisschen Abstraktion abgeben. Ihr interessiert euch nicht mehr dafür. Wie was ausgerechnet wird, sondern auch was ausgerechnet wird. Das ist eine riesen Abstraktionsstufe höher. Synchronisation, Join blockiert, wenn das Ergebnis nicht da ist, Get blockiert, wenn das Ergebnis nicht da ist. Und noch was ganz Interessantes, auf das komme ich zurück. Ein Thread kann nur einen Wert zurückgeben. Eine Task, und das, was ich rechts zeige, kann Wert zurückgeben, eine Benachrichtigung, auf das komme ich gleich, oder eine Exception. Das heißt, wenn der Promise eine Exception schmeißt, passiert auf der rechten Seite gar nichts. Ihr müsst es natürlich handeln. Aber das geht mit den Thread-Grenzen drüber hinaus. Wenn man Thread, passiert auch was und ist relativ klar. Wenn der Kinder-Thread eine Exception schmeißt, stirbt das Kind, stirbt der Erzeuger, stirbt der Mensch, stirbt das Programm. Das war's. Das ist auf der anderen Seite nicht der Fall. Der kann auch Threads, Exceptions transferieren. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsbeispiel. Ah ne, ich nehme es zurück. Das ist die Erweiterung, die es geben wird, wo gerade aber eine Diskussion ist, wo man nicht genau weiß, ob es da hingeht, aber sowas wird es geben. Es wird dann die Möglichkeit geben, Future zu verketten. Wenn. Das sagt er, wenn du Future-Clover bist, dann läuft der Nächste. Dann stellst du so Arbeitsabläufe auf. Und dann wird es wenn any und wenn all geben. Wenn any sagt, wenn eine der Future fertig ist, läuft der Nächste weiter. Wenn all, wenn alle fertig ist, läuft der Nächste weiter. Da definiert es riesige Workflows und sagt zum System, und jetzt rechne los, das dispatcht es, das verteilt es, das nutzt eure CPUs aus, und irgendwann ganz zum Schluss sagt es nur, und jetzt gibt es das Ergebnis future.get. In die Richtung geht's. Da gibt es jetzt schon Implementierungen. Und das ist die Abstraktion, die kommen wird. Und dann müssen sie auch nicht mehr synchronisieren, weil da gibt es nichts mehr zu synchronisieren. Das ist das System, das es macht. Okay, und jetzt komme ich zu meinem Liebling. Ich habe gerade meinen aktuellen Artikel bei Heise, schreibe ich drüber, weil ich bin ein absoluter Feind von Bedingungsvariablen. Wer von euch hat schon mal Bedingungsvariablen verwendet oder Condition Variables? Ach schön, dann kann ich es voraussetzen. Warum bin ich ein totaler Feind von denen? Die sind höllisch schwierig richtig zu verwenden. Die bösen Beispiele zeige ich euch noch gar nicht. Wie auf die Idee kommen, eine atomare Variable einzusetzen. Es ist unglaublich, wie schwierig die sind. Ich kenne einige Leute aus der Standardisierung, die stimmen mir zu. Also von daher, ich sag keinen Unfug, wie der Detlef oder sowas aus der Art. Warum sind die schwierig? Die verfolgen ein total einfaches Konzept. Was macht eine Bedingungsvariable? Einer sagt, einer bereitet den Job vor, er sagt Notify, ein anderer wartet drauf, ein Thread, und der wartet auf die Benachrichtigung und läuft er weiter. Einfach eine Sender, Receiver oder Producer-Consumer-Kommunikation. Ganz einfaches Konzept. Ja, wieso schaut es hier so kompliziert aus? Jo. Es gibt zwei ganz bösartige Phänomene. Und die nennt sich Spurious Wake-up und Lost Wake-up. Also ich erzähle nur ein paar der Schauergeschichten des Condition Variable. Jetzt kommt ein ganz blödes Bild, und ihr werdet euch fragen, wieso erzählt er das, aber dann wird es anschaulich. Stellt euch vor, ihr liegt im Bett, ihr wacht auf und es war nicht der Wecker. Das wäre die Benachrichtigung. Es war die Katze, die in die Tür gekratzt hat. Das Phänomen gibt es bei Condition Variable. Das nennt sich Spurious Wake-up. Die kann aufwachen, obwohl keine Benachrichtigung da ist. Ein bekanntes Phänomen, Spurious Wake-up. Das haben die Win32-Threads, das haben die POSIX-Threads schon inne. Das zweite Phänomen ist noch ganz anders. Ihr liegt im Bett, aus irgendwelchem Grund auch immer habt ihr Durst, ihr steht auf, ihr geht ins Bad, trinkt was und dann schellt der Wecker. Ihr geht zurück und dann habt ihr einen Dornröschenschlaf. Warum? Ihr kriegt das Aufwegsignal nicht mit. Das nennt sich Lost Wake-up. Gerade das Lost Wake-up kriegt ihr relativ schnell hin. Also in jedem zweiten Fall, wenn ihr es falsch macht. Okay, was macht man da? Was macht ihr denn, wenn ihr im Bett seid? Was würdet ihr denn machen, wenn ihr im Bett seid, hingeht und ins Bett legt? Wie würdet ihr denn checken, ob ihr weiter schlafen dürft? Genau, und das müsst ihr machen. Das prinzipielle Problem der Condition Variable ist, sie haben keinen Zustand. Und die Uhr ist jetzt für mich der Zustand. Und das ist dieses Data Ready. Seht ihr das hier? Ready gleich True. Bevor der schickt, bevor der Notify One macht, also wenn der hier wartet auf die Benachrichtigung, Rate, dann checkt er immer, ob das schon davor stattgefunden hat. Weil nur wenn das stattgefunden hat, weiß er, es war die richtige Benachrichtigung. Und genau das ist es. Ihr schaut auf die Uhr, wenn die Katze kratzt, Spurious Wake-up, ihr wacht auf und stellt fest, das war gar nicht der Wecker, ist noch gar nicht so spät. Das ist eine zusätzliche Prädikat, das ihr benötigt. Oder, wenn ihr ins Bett geht, schaut ihr nach, hat es denn schon geschellt? Also das ist das grundlegende Problem von Condition Variablen. Die haben keinen Zustand. Der C++-Standard beschreibt es als Synchronisationsmechanismus zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, der schickt sein Notify on, aber der ist noch nicht im Wartezustand, der ist nur zwei Zeilen da oben. Dann geht es einfach irgendwo hin. Das ist ein Lost Vega. Passiert wahnsinnig schnell. Ja.
Passiert das dann aber bei anderen Programmiersprachen, die mit Threads arbeiten, genauso? Oder haben andere Programmiersprachen nicht das?
Das zugrunde liegende Problem haben alle Sprachen. Weil die vermutlich über irgendwelche POSIX-APIs da abstrahieren. Ob die das wegabstrahiert haben, kann ich dir nicht sagen. Aber das ist ein bekanntes Problem. Und wieso macht man das? Weil sich gegen dieses Phänomen zu schützen unverhältnismäßig teuer wäre. Und das sagt man der Anwender muss machen, was immer eine sehr gute Idee ist. Nein, so könntest du es nachlesen. Es gibt auf dieser Low-Level-Ebene viele ganz unsaubere Events. Das ist halt eins davon. Und jetzt schaut's mal her. Aber ihr könnt es mit Tasks machen. Promise und Future. Das ist alles, was ihr machen müsst. Set Value Wait. Mit dem, was ich vorbeschrieben habe, Promise und Future, als der Ersatz für Threads, dann ist das wirklich auf das reduziert, was mich interessiert. Das ist alles, was für mich machen will. Benachrichtigung schicken, darauf warten. Aber mit Condition Variablen gibt es viele Horror-Stories. Okay. Ein ganz einfaches Beispiel. Was ich sehe, könntest du das lesen, nicht groß genug, oder? Was ist hier schlecht? Erstmal soll es im Mutex immer einen Log verpacken. Was ist hier schlecht? Ich habe hier einen Log, einen Unlog und da tue ich irgendwas Wichtiges. Wieso ist das kritisch? Mir fallen 3-4 Gründe ein. Fallen euch was ein? Einfach raus, einfach raus.
Ja, also es könnte sein, dass das Unlog nicht mehr aufgerufen wird, wenn es nicht.
Genau, weil ich hier eine Exception schmeiße, dann geht es hier hin und das Unlock wird nicht mehr aufgerufen, dann habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit einen Deadlock. Ich habe einen Deadlock, wenn ich im Get war nochmal M-Lock aufrufe. Weiß nicht, was es tut. Beziehungsweise das ist kein Deadlock, das ist undefiniertes Verhalten, aber meistens entpuppt sich als Deadlock. Wenn ich einen Get war einen Thread aufmache, der M-Lock aufruft, habe ich hundertprozentig einen Deadlock. Es ist eine furchtbare Problem. Ihr dürft es nie in Log, eine unbekannte Funktion aufrufen, während ihr einen Log gezogen habt. Das ist ein tödliches Verhalten. Ihr wisst denn, was passiert. Vielleicht tut es ja heute, aber morgen kriegt es einen neuen Kollegen und der setzt halt einen Log dann rein. Oder ihr tut es dynamisch linken und es ist auf einmal eine andere Funktion. Macht es nicht. Drum verpackt es dann in Mutex immer in den Logguard. Der Logguard stellt sicher, dass wenn er hier out of scope geht, mein Log geht hier out of scope, Scopy-Regel in C++, dass er den Destructor aufruft, damit den Mutex hier freigibt. Ich habe hier Stillbed hingeschrieben, das hat einen Grund. Warum? Ich rufe immer noch diese blöde Funktion auf, während ich einen Log gezogen habe. Ich kenne die ja nicht. Wie es macht, ist nämlich so. Ihr ruft die Funktion auf, unsynchronisiert. Ist ja unkritisch, passiert ja nichts. Und dann tut es ja nur die Zuweisung synchronisieren. Damit habt ihr zwei Probleme gelöst. Das erste Problem ist, wenn getfar schnarch langsam ist, interessiert nicht. Und das andere Problem ist, hier, wenn getfar schnarch langsam ist, dann wartet sie, bis die vorbei ist. Und hier interessiert es nicht, da wartet halt nur der Schritt. Und das zweite Problem, das ist, das Ziel ist immer, so kurz wie möglich zu synchronisieren, oder Zuweisung ist ja sowas von schnell. Ihr optimiert es immer auf den schnellen Case. Peter, du hast den Kopf geschüttelt?
Wenn das ein Objekt wäre, das ganz groß ist, dann kann die Kopie länger dauern, als unter Umständen das zu holen.
Dann mal ein Pointer draus. Und der kann ich sogar atomar machen. Ja, aber klar, beim Threading dürft ihr nicht das Denken aufhören. Aber ich wollte nur sagen, ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, wie man es anders machen sollte. Also Mutex in Logs verpacken. Das nächste Problem, das kann man ganz schön sagen, stellt euch vor, wir essen was zusammen, ich schnapp mir die, wir haben zwei Gabeln. Um zu essen, brauche ich beide Gabeln, du brauchst beide Gabeln und ich nehme sie in der Reihenfolge rechts, links und du nimmst sie in der Reihenfolge auch rechts, links. Und wenn wir das nicht gleichzeitig tun, haben wir genau dieses Deadlock. Weil wir sind natürlich egoistisch. Wenn ich mal meine Rechte abgebe, ich sie nie mehr her, meine rechte Kabel. Und dann verhungern wir beide vom gedeckten Lutetisch. Wie vermeidet man so ein Problem?
Das Trinken gehen.
Sorry, weitermachen.
Du hast vollkommen recht, aber es ändert nichts dran. Irgendwann stirbst du auch an Verhungern. Das verlängert nur das Problem. Aber genauso blöd sind eigentlich so intelligent Sinswets nicht. Die bleiben halt dann stehen. Die verhungern. Starvation. Wie vermeidet man so ein Problem?
Man muss vorher prüfen, ob die andere.
Dann habt ihr immer noch ein Problem.
Ist was Freies. Also
ja, aber dann habt ihr immer noch ein Problem. Es gibt zwei klassische Arten. Es gab früher die Disziplin, immer Logs in der gleichen Reihenfolge zu ziehen, indem man zum Beispiel die ID anschaut oder die Speicheradresse. Und das ist ganz einfach, ihr müsst sie atomar schnappen, die Gabeln. Entweder kriegst du beide oder gar keinen. Ich hoffe ja, wenn du mit dem Essen fertig bist, dass du nur ein paar Nudeln übrig gelassen hast, dann kannst du ja die Gabeln abnehmen. So löst man es. Und da gibt es in C++11 zwei Mechanismen. Es gibt Log, mit dem könntest du zwei und beliebig viele Logs atomar ziehen, entweder alle oder gar keine. Oder es gibt einen 17 Scope Log, der kann auch zwei Mutexe beliebig viele Mutexe atomar ziehen. Das heißt, das ist so eine Weißschleife. Es versucht es immer, schafft, ist okay, dann gibt es wieder frei, versucht es wieder, schlaft, versucht es wieder, schläft und so weiter. Das ist die 11er Lösung. Und das ist die 17er Lösung. Das ist bitte?
Das ist ein Funktionsaufruf, dieses Scope-Log.
Scope-Log ist ein Konstruktor. Das ist ein besonderer Log, den es 17 erst gibt. Der ist so ähnlich wie der Lockguard, kann aber mehrere Mutexe atomar locken. Das ist ein Log. Wie ich vorher der Lockguard ist der Scope-Log, der hat halt zusätzliche Fähigkeit, mehr wie einen. Und der macht es atomar. Und im Endeffekt ist es eine Weilung. Er versucht es, gibt es wieder frei, versucht es, gibt es wieder frei, bis er alle bekommt. Okay. Super, ich bin relativ schnell. Ich habe ungefähr noch ein paar Minuten. Jetzt wird es ein bisschen bösartig, aber ihr könnt es mich auch abbrechen. Ein bisschen was. Das Problem ist, ich gebe den Vortrag auch häufig von Leuten, die extrem fit sind. Und wenn ich denen solche Trivialitäten erzähle, schmeißen die mir raus. Jetzt kommen die Nicht-Trivialitäten. Aber das sind immer noch, die ganz bösen Sachen sind immer noch drin. Meine Tochter, also ich bin selbstständig, meine Tochter tut meine Unterlagen korrigieren. Und als sie diese Unterlage gesehen hat, hat sie zu mir gesagt, schmeiß die raus, die ist vollkommen hässlich. Dann habe ich gesagt, nee, das ist die Absicht, diese Unterlage. Vollkommen hässlich. Ich erzähle nicht jetzt über logfreies Programmieren, das ist ein hässliches Topic. Hier schaut es mal her, nur damit ihr wisst, um was da geht und es ja nie anfasst. Scott Herbst-Sotter, Vorsitzender des C++ Standardisierungskomitees. Das ist Spiel mit Jonglieren mit Messern. Anthony Williams, einer, der das Memorandum mitdefiniert, den ich immer frage, wenn ich was nicht verstanden habe, wie Condition Variable, der wohnt in Schottland irgendwo. Das ist sich in eigenen Fuß schießen. Mein Lieblingszitat ist von Tony van Oert. Hier. Forget what you learned in Kindergarten. Stop sharing. Das habe ich auch schon gesagt. Ganz wichtig. Dann. Use logs. Measure. Change your algorithm. Go to one. Das tut so unendlich oft und dann überlegt ihr euch, ob logfrei programmiert. Hier. Fedor Pikus. Writing log-free programs is hard, writing correct log-free programs is even harder. Das sind einfach so berühmte Talks auf CPCon, wo ich einfach die ersten Screenshot für die Slides mache. Und dann Hans Böhmlich, ein Deutscher. The rules are not obvious. The committee still hasn't figured out how to define memory order relaxed. Die kämpfen immer damit. Und er redet immer noch nicht über memory order consume. Das ist eine besondere Facette des Memory-Modells. Das haben sie mit C++11 standardisiert. Mit 2013 oder so hat der GCC erstmal umgesetzt. Hat 14 damit gekriegt, dass sie einen Bock reingebaut haben. Und wisst ihr, was jetzt der offizielle Status dazu ist? Temporary Discouraged steht im Standard drin. 2018 haben sie es immer noch auf die Reihe gebracht. Die kämpfen immer noch damit rum. Ich habe Michael Wong gefragt. Die glauben immer noch, dass sie es schaffen. Das Zeug ist höllisch kompliziert. Und das sind Leute.
Was heißt ein Weak Memory Model oder Strong Memory Model? Bezieht sich das auch bis runter auf den Prozessor, der das auch unterstützt?
Das bedeutet im Wesentlichen, wenn ihr nichts atomare Variablen verwendet und nichts am Memory Model rumwurschtelt, dann hast du die sequentielle Konsistenz. Das heißt, alles wird so ausgeführt, wie es im Source Code steht. Jetzt musst du nur überlegen, welche Kombinationsmöglichkeiten du hast. Die
sequentielle Konsistenz wird aber auf dem ARM oder im Intel 86 oder wo.
Ich rede nur vom Software-Memory-Modell. Was okay. Die Hardware macht, die Software ist eine Abstraktion über die Hardware.
Die muss also gewährleistet sein.
Das interessiert, also wie gesagt, das verlangt die Software und die Hardware schon möglichst dran, nah dran ist, wie beim x86 seid ihr gut dran. Wenn ihr ein Deck habt oder eine ARM Soul 7 oder sowas, dann müsst ihr wahnsinnig viel arbeiten, um diese Abstraktion reinzubringen. Aber nochmals, sequentielle Konsistenz, ich bin relativ spät, ich erkläre es hier nur kurz, ich gehe da drüber, aber das ist sequentielle Konsistenz. Sequentielle Konsistenz gibt zwei riesen Zusicherungen. Das hört sich kompliziert an, aber es ist eine total Zusicherung. Das Source, das Code wird in der Reihenfolge ausgeführt, in der er dran steht. Das garantiert die bei atomaren Variablen. Das hört sich wie eine Trivialität an, aber das könntest du nicht annehmen. Das ist die sequentielle Konsistenz. Erstens. Und zweitens, wenn ein Thread irgendwas tut, sieht sofort jeder andere Thread diese Operation zum gleichen Zeitpunkt. Es gibt sowas wie einen globalen Tick. Und zu jedem Tick-Zeitpunkt wird eine Operation ausgeführt. Ihr wisst nicht welche, aber eine wird ausgeführt. Und jetzt müsst ihr euch nur überlegen, welche Interleavings möglich sind. Aber es kann nicht sein, dass innerhalb eines Threads was in der Reihenfolge AB ausgeführt wird, im anderen Set wird in der Reihenfolge BA gesehen. Das kann nicht sein. Das wäre ein Bruch und dann sind wir bei dem Brechen der sequentiellen Konsistenz und das geht von bis runter relaxed. Also da habe ich sehr viele Artikel drüber geschrieben, wenn es dich genau interessiert. Also ich finde es völlig interessant.
Und das heißt, die Compiler machen das dann auch genauso für die einzelnen Prozessorarchitekturen?
Die Compiler definieren, was auf ihrer Hardware da ist, was erlaubt ist. Ob in der x86 erlaubt, eine dieser vier Kombinationen von Read, Write, Write, Write überholen. Und das definieren die und da muss halt die Software noch das draufsetzen, damit das Memory-Modell aus C++ sich da ist. Und jetzt gibt es aber Architekturen, die extrem frei sind, wie DEC, die machen ganz viele schräge Sachen und da muss man halt viel mehr abstrahieren, bis man auf diese Software-Ebene hochkommt. Aber wie gesagt, ich rede nur von der Software. Und das ich brich jetzt ein bisschen früher ab. Und das Memory-Modell im Wesentlichen geht es darum, das ist ein Vertrag zwischen dir, dem Programmierer, und der Hardware. Und solange du den Vertrag einhältst, tut die Hardware aufgrund der Lage dieses Vertrags maximal optimieren. Und das System. Und das System besteht aus den Komponenten Prozessor, der das ausführt, und die Caches und allen möglichen. Und jeder wird optimieren, auf Teufel komm raus. Und der Vertrag sagt einfach, du darfst, aber nur innerhalb dieser Grenzen. Und die strengste Auslegung des Vertrags ist die sequentielle Konsistenz oder das Strong Memory Model. Und Schwäche heißt dann halt Weak. Okay, das erzähle ich noch kurz. Mein Punkt ist, ich will sicher gehen, ich habe hier eine Arbeit, einen Vektor, ich schreibe die Werte 1, 0, 3 rein und dann setze ich Data Ready Store hier auf True. Ich will sicher gehen, dass wenn ich mein Shared Work hier an der Position 1 auf 2 setze, dass das hier davor stattgefunden hat. Und wie kann ich das, welche Garantie habe ich? Das Store, das Load hier wartet auf das Store. Und weil das sequenziell konsistent ist, weiß ich, wenn das Store hier stattgefunden hat, hat das schon davor stattgefunden. Weil die Source Code Reihenfolge muss ja gewahrt sein. Hier setze ich sequenzielle Konsistenz ein, um das zu garantieren. Damit weiß ich, dass das hier immer nach dem hier stattfindet und das will ich haben. Und wenn ich es jetzt aufbreche, jetzt komme ich auf die Acquire Release Semantik, da wird es noch ein bisschen bösartiger. Hier steht nur Release und Acquire drin. Die Acquire Release Semantik garantiert, dass eine Store-Operation oder eine Schreiboperation auf einer atomaren Variable sich synchronisiert mit der gleichen atomaren Variable und Barrieren aufstellt oder Ordnungsgarantien aufstellt. Und die ist die, dass alles, was hier davor stattgefunden hat, hier danach zur Verfügung stellt. Und jetzt habe ich ein bisschen Leak gemacht und bin potenziell schneller auf x86 gestürzt, aber auf Deck wäre es schneller. bin potenziell schnell mit weniger Garantie, wenig, weil ich, obwohl ich den Vertrag schwächer ausgelegt habe. Mein Schlusswort: Erfindet das Rad nicht neu. Macht ja nichts selber. Bildet euch ein, konkurrent Datenstrukturen zu entwerfen. Ihr werdet sicher berühmt, aber nicht aus dem Grund, aus dem ihr glaubt, dass ihr berühmt werdet. Das Zeug ist höllisch kompliziert. Also ich will mir immer noch mal reinkämpfen, aber ich bin ja noch vorsichtig. Wenn ihr sowas wirklich macht, verwendet Boost Logfree. Das sind thread-sichere und manchmal auch log-free und rate-free Container drin. Oder die Concurrent Data Structures von Russen, die sind massiv im Einsatz in der Wirtschaft. Um ehrlich zu sein, man findet 3, 4, 5 Datenstrukturen und das war's. Mehr gibt es halt dann nicht. Und die haben das halt richtig implementiert. Das Zeug ist wirklich höllisch komplex. Ich sage immer bei Vorstellungen, jetzt habe ich doch noch einen Satz. Sobald das Strong Memory Modell verlässt, was ich vorher gesagt habe, dann verlässt man das Feld natürlich Intuition. Die Systeme verhalten sich nicht mehr so, wie wir annehmen, dass sie sind. Trefft es keine Annehmungen. Für mich sind es mathematische Modelle, wo ich nur noch Garantien habe und mir überlege, wenn ich die Garantien habe, was kann ich daraus schließen, was möglich ist. Und da hilft mir dann doch CPPMM, um das zu verifizieren. Ich hätte, ich habe zwei, drei Slides jetzt unterschlagen, aber es ist 5 Uhr. Ich glaube, das sind so viele Leute da, nicht wegen mir. Warum soll ich jetzt aufhören?
Gut, erstmal danke dafür.
Ich stehe, wenn es Zeitprobleme gibt, stehe ich da müssen.
Du bist noch weiterhin hier und ansprechbar.
Das wollte ich damit sagen, ja. So.